mit Teleskopen und dieser Vorstellung, es gibt überhaupt etwas zu entdecken, ist eigentlich auch dieses 18. Jahrhundert geprägt und diesen Blick, der dann 1781 durch Wilhelm Herschel im Teleskop erfolgt und seiner mehr oder minder zufälligen Entdeckung eines neuen Planeten.
Wie entdeckt man denn bitteschön versehentlich einen Planeten?
Das passiert häufiger, als man glaubt, tatsächlich.
In dieser Folge von Geschichte Europas schauen wir zusammen mit Dr. Daniela Hamann in den Himmel. Denn dort oben wurden in den letzten Jahrhunderten immer wieder neue Planeten gefunden. Und jedes Mal, wenn ihre Liste zu lang wurde, musste sich die wissenschaftliche Community neue Gedanken darüber machen, in welche Kategorien man die ganzen Gesteinsbrocken und Gasbälle da draußen einordnen soll. Und das ist das übergreifende Thema dieser Folge, das sich auch auf viele andere Gebiete ausweiten lässt. Was wir zu wissen glauben, die Kategorien, die wir bilden, sind Momentaufnahmen und neue Erkenntnisse zwingen uns, Althergebrachtes zu überdenken, Fakten neu zu sortieren und unser Wissen neu zu strukturieren. Denn wenn man das nicht macht, muss man sich nicht nur unsere 8 Planeten merken, sondern auf einmal über ein Dutzend. In den Shownotes findet ihr Wege, mir Kommentare und Feedback zuzusenden. Und auch eine stets aktuelle Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Dort findet ihr etwa einen Link zum Interview, in dem die Entdeckung des Neptuns detailliert erklärt wird. Wem mein Podcast besonders gut gefällt, der kann mich bei Steady, Ko-fi und PayPal unterstützen. Und das haben in letzter Zeit wieder einige Menschen getan. Daher danke an Moritz, Corinna, Matthias, Axel, Norbert, Olaf und Boris für ihre Direktspenden. Und ich begrüße Severin und John als neue Mitglieder bei Steady. Eure Unterstützung bedeutet mir wirklich sehr viel und es ist schön, dass euch Geschichte Europas so gut gefällt. Und damit nun auf zu den Sternen oder besser gesagt zu den Planeten. Daniela Hamann war ja bereits zu den Themen der habsburgischen Veterinärmedizin und der Entwicklung von Schatzsuche zur Archäologie zu Gast. Und daher habe ich sie zum Einstieg gefragt, wie sie dazu kam, nach dem Blick in den Stall und dem Blick in den Boden nun den Blick zum Himmel zu werfen. Mit ihrer Antwort und allen weiteren Erkenntnissen aus dieser Folge wünsche ich euch nun viel Spaß. Unser Gespräch haben wir im April 2025 aufgezeichnet.
Astronomie hat mich eigentlich schon als Kind fasziniert. Ich glaube, wenn ich nicht in die Geschichte gegangen wäre, wäre ich in die Astronomie gegangen. Und jetzt, dadurch, dass ich ja doch Wissenschaftsgeschichte mache, kann ich das eigentlich sehr gut verbinden. Einerseits das astronomische Interesse mit meinem historischen Interesse und arbeite derzeit recht viel über halt naturwissenschaftliche Fragestellungen und halt auch über die Astronomie.
Ich habe ja schon in einer anderen Folge über die Entdeckung des Neptuns gesprochen, aber es gab und gibt noch mehr zu entdecken. Und deswegen erstmal die Frage, die Planeten bis Saturn konnte man ja mit freiem Auge sehen. Und da wäre, glaube ich, jetzt der sinnvollste Punkt, bevor wir an die Entdeckungen kommen, zu sagen, was wusste man denn, bevor man sich auf weitere Planeten einschoss, über das Sonnensystem? Also wie war das Weltbild des Universums in der frühen Neuzeit?
Ich finde das Thema, den Begriff Weltbild eigentlich schon was passender als was wusste man, weil Wissen ist ja etwas, das kann variieren, auch ein Fakt kann variieren. Und man hatte da, wenn wir jetzt uns ins 18. Jahrhundert begeben, eine Vorstellung von Universum, das sehr nah angelegt ist an einem Uhrwerk. Also man hatte die Vorstellung, dass das Universum aufgebaut ist und funktioniert wie ein perfektes Uhrwerk. Man hat die Keplerschen und die newtonischen Gesetze, die ja auch die klassische Physik bestimmen. Und man hatte die Vorstellung, die Welt und das Universum ja, funktioniert und kann man studieren und auseinandernehmen wie so ein Uhrwerk und dass quasi eine allmächtige Gottheit dahinter steckt, die dort als Uhrmacher fungiert. Und entsprechend hat man dann das Universum versucht zu erforschen und auch zu kategorisieren. Also man kommt dann auf mit diesen ganz großen Katalogen über Nebel, über Sternpositionen und so weiter. Und man fängt auch an, sich langsam, ganz langsam, wir werden darüber heute wahrscheinlich reden, auch über Kategorien von Himmelsobjekten Gedanken zu machen. Also was ist ein Komet? Was ist ein Asteroid? Was ist ein Planet? Da gibt es dann ganz verschiedene Konzepte darüber. Und man hatte allerdings aber auch die Idee, wie du jetzt schon gesagt hast, dass man quasi einen Himmel hat, wo es jetzt 6 Planeten gibt. Die 5, die man mit dem freien Auge problemlos sehen kann, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn und dann zu noch unseren eigenen Planeten, die Erde, als 6. Planeten. Man fängt ja dann an, im 16. Jahrhundert beginnt die sogenannte kopernikanische Revolution oder kopernikanische Wende. Kopernikus, der mathematisch, das ist ganz wichtig zu betonen, mathematisch das Modell aufstellte, die Erde ist gar nicht der Mittelpunkt des Universums, sondern das ist die Sonne. Wir wissen auch heute, die Sonne ist auch nicht der Mittelpunkt des Universums, sondern es gibt sehr viele Sonnen. Und dann kam dann Anfang des 17. Jahrhunderts kamen Teleskope auf. Man hat schon vorab daran gearbeitet, aber wirklich funktionstüchtige Teleskope, die auch was leisten konnten, kamen dann halt Anfang des 17. Jahrhunderts auf. Und vor allen Dingen der Name Galileo Galilei ist damit halt unsterblich geworden. Galileo Galilei macht nämlich etwas, das wirklich Grenzen durchbricht, im wahrsten Sinne des Wortes. Also im Mittelalter hatte man diese Vorstellung, der Himmel ist quasi ein religiöser Ort, ein transzendentaler Raum, der Raum des Göttlichen. Und Galileo Galilei schaut in diesen Raum hinein. Er durchbricht quasi diese Grenzen des Transzendentalen und findet heraus, da ist ja gar kein wirklich großer göttlicher Raum, sondern eigentlich ein physikalisch erforschbarer Raum. Und das ist das, wo dann der Himmel auch sich als Begriff aufbricht, einmal in dieses Religiöse und einmal dann auch in dieses physikalisch Messbare. Und er entdeckt dann halt ganz viele Dinge wie die Monde des Jupiters. Er sieht auch, dass der Jupiter Wolken hat. Er schaut sehr detailliert auf die Mondoberfläche und entdeckt dort Krater. Und er entdeckt eine Welt, die so gar nicht unähnlich ist von unserer von dem, was wir auf der Erde kennen. Also es gibt Trabanten, die andere Himmelskörper umkreisen. Es gibt Krater auf dem Mond, die wir auch von der Erde kennen. Und dann, was auch noch ein zweiter Punkt ist, ist diese Idee von Entdeckungen. Also wir sind ja jetzt gerade in so einer Zeit, Galilei und so weiter, wo die Welt entdeckt wird. Also man hatte eigentlich im Mittelalter gar keine Beschreibung für das Wort, für Entdeckungen. Es gab dafür gar kein wirkliches Wort, kein Konzept. Es war die Idee, man kennt alles, man weiß alles und dann plötzlich entdeckt man neue Kontinente und was halt auf der Erde möglich ist, dass man hier neue Dinge entdeckt, dass man hier neue Welten entdeckt, das muss doch auch im Universum so sein. Und dann mit Teleskopen und dieser Vorstellung, es gibt überhaupt etwas zu entdecken, ist eigentlich auch dieses 18. Jahrhundert geprägt und diesen Blick, der dann 1781 durch Wilhelm Herschel im Teleskop erfolgt und seiner mehr oder minder zufälligen Entdeckung eines neuen Planeten.
Wie entdeckt man denn bitteschön versehentlich einen Planeten?
Das passiert häufiger, als man glaubt, tatsächlich. Also Wilhelm Herschel zusammen mit seiner Schwester Caroline Herschel, die übrigens in ihrer Zeit eine anerkannte Astronomin war, auch wenn sie auch immer noch im Schatten ihres Bruders stand, die haben zusammen an einem sehr, sehr leistungsstarken Teleskop gearbeitet. Das Teleskop wurde von Wilhelm Herschel selbst gebaut und es hatte eine Vergrößerung, die zu dem Zeitpunkt eigentlich im Bereich des Science-Fiction des Unvorstellbaren lag, mit teilweise 460-facher bis 932-facher Vergrößerung. Und sie arbeiten da dran, sie schauen halt in den Himmel und sie katalogisieren Nebel. Und an einem Tag fällt dem William Herschel, oder nicht an einem Tag, aber in mehreren Nächten in Folge fällt dem William Herschel auf, da ist ein Stern, ich nutze jetzt diesen Begriff im weitesten Sinne, und er wandert. Wir wissen, Sterne im engeren Sinne sind fix. Die wandern nicht. Aber da ist ein Stern, der wandert. Und Wandersterne sind in der Regel entweder Kometen oder, was fast noch sensationeller war, ein neuer Planet. Ein Komet konnte es nicht sein, weil Kometen haben in der Regel Schweif hinten dran. Und hatte dann mehr oder minder zufällig einen neuen Planeten entdeckt. Also heute würde man das der Internationalen Astronomischen Gesellschaft melden. Damals hat man das dann publiziert, beziehungsweise innerhalb der astronomischen Gemeinschaft, dieser Scholarly Community, verbreitet. Und die machen das, was heute eigentlich auch gemacht wird. Die schauen dann selbst durch ihre Teleskope und schauen, hat der William recht gehabt? Hat der wirklich da was entdeckt? Weil man wusste ja ungefähr, wo der war. Man kann das dann ja auch relativ schnell auch berechnen. Heute kann man das noch viel, viel schneller berechnen durch leistungsfähige Computer. Damals musste man das noch recht kompliziert manuell machen. Aber durch die Keplerschen Gesetze, die erlauben, dass man die Bahnen von Planeten berechnen kann, konnte man dann auch die Bahn des Uranus relativ schnell berechnen. Und es stellte sich fest, die Gemeinschaft das überprüft, der Herschel hat recht gehabt, es ist ein Planet.
Um das mal einschätzen zu können, wie viel Impact hatte das auf das Weltbild gehabt? War das jetzt eine Revolution, ähnlich wie das, was Galileo Galilei mit den Monden um Jupiter entdeckt hatte? Oder war das eher so ein, na gut, dann ist dann halt da noch ein Planet?
Es war eine Sensation, es war jetzt keine Revolution. Der Herschel musste jetzt auch nicht damit rechnen, dass die Kirche ihn in irgendeiner Art und Weise verfolgt. Die ist da jetzt schon relativ lockerer geworden in der ganzen Geschichte. Es gab dann eine Aufbruchsströmung, dass man gesagt hat, wow, da ist jetzt ein neuer Planet und vielleicht sind da noch mehr Planeten. Vor allen Dingen aufgrund der Tatsache, dass Uranus wunderbar in eine Reihe passte, die sogenannte Titus-Bode-Reihe oder Titus-Bode-Gesetz nennt man sie auch teilweise, die quasi erlaubt, vorherzubestimmen, wo ein neuer Planet hypothetisch sein könnte. Und Uranus passte genau auf das nächste X, das dort drin war. Und damit kam man dann auf die Idee, oh, da könnte vielleicht sogar noch mehr sein. Also es war diese ganze Idee, genauso als man den nordamerikanischen Kontinent entdeckt hat, dass man gedacht hat, okay, jetzt ist da ein neuer Kontinent. Wie viel wissen wir auch nicht von dieser Welt? Wie viel können wir jetzt noch entdecken? Und damit begann halt auch so ein gewisser Entdeckungsgeist innerhalb der astronomischen Gemeinschaft, die dann auch gesagt hat, wir haben jetzt die leistungsfähigen Teleskope und wir können das machen. Und vielleicht finden wir jetzt anhand dieses Titus-Bode-Gesetzes noch einen weiteren Planeten.
Also dieses Titus-Bode-Gesetz ist ja dieses, da ist ein Planet und im Faktor x weiter ist der nächste und im Faktor 2x ist der nächste und dann nochmal weitergerechnet. Aber dass Uranus da wohnt, ist absoluter Zufall. Das hat jetzt keine naturwissenschaftlichen Hintergründe.
Nein, also das ist wirklich Zufall und dieses Gesetz wurde ja Mitte des 18. Jahrhunderts, 1766, von Johann Daniel Tietze, latinisiert Titus, aufgesetzt. Und das spielt halt immer noch so ein bisschen mit diesem Hintergedanken, wir haben hier ein Universum, das perfekt wie ein Uhrwerk konstruiert ist. Auch Kepler hatte die Idee, Universum quasi eine perfekte Harmonie wie eine musikalische Komposition darstellt. Und genau darauf basierte das. Und was halt jetzt noch eine größere Sache war, dass wir bei dieser Reihe nicht nur an der Position des Uranus ein X haben, sondern auch mittendrin in dieser Reihe ist ein X, und zwar auf der Position 3. Also die erste Position ist die Erde, von der aus rechnet man das dann zurück auf Venus und Merkur. Und Position 2 ist der Mars, Position 3 ist X und Position 4 ist dann Jupiter. Und dann kam man auf die Idee, okay, dieses Gesetz scheint ja tatsächlich zu stimmen, wenn es bei Uranus schon stimmt. Und jetzt können wir ja mal erforschen, was es denn jetzt da auf Position 3 gibt. Also die astronomische Gemeinschaft damals sah dieses Gesetz auch eher skeptisch an. Es dauerte auch ein bisschen, bis das anerkannt wurde. Es war dann auch eher eine Fußnote in einem Aufsatz von einem Herrn Bode, deswegen Titus Bode-Gesetz, der das dann etwas bekannter gemacht hat, dieses Gesetz. Und dieser Bode war halt dann auch mit dabei, als es darum ging, diese Position 3 zu füllen.
Das heißt, man schaut nach weiteren Planeten jenseits von Uranus. Da kommt der Neptun ins Spiel, den ich schon mal besprochen habe. Den hat man dann aber nicht gefunden aufgrund von dieser Reihe, sondern das war dann diese Berechnung der Bahnstörungen.
Genau, also man hat relativ schnell herausgefunden, dass Uranus sich ein bisschen anarchistisch verhält. Also Kepler stellt Gesetze auf, damit kann man eigentlich alle bekannten Bahnen im Sonnensystem wunderbar berechnen. Man kann immer sagen, okay, Jupiter taucht am Tag X ungefähr dort am Nachthimmel wieder auf. Das funktioniert. Und das ist ja immer so, wenn etwas funktioniert, dann ist das immer wunderbar. Aber jetzt haben wir plötzlich Uranus und der ist halt so ein kleiner Anarchist. Den kann man nicht 100% nach den Keplerschen Gesetzen berechnen, zumindest nicht dessen Bahn. Und dann kam die Frage auf, ja, woran kann das denn liegen? Und eine Vermutung war, dann kommt dann das Gravitationsgesetz ins Spiel, da könnte vielleicht ein großes Objekt jenseits von Uranus sein, das seine Bahn stört. Und anhand dessen konnte man das dann erst mathematisch kalkulieren. Das ist ja in der Folge über die Entdeckung des Neptuns, bereitet ihr das ja auch sehr schön auf, dass das ein Franzose namens Le Verrier, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, berechnet hat und das wurde und die Bahn, wo, und er wurde dann tatsächlich aufgrund dieser mathematischen Kalkulation am Nachthimmel im Jahre 1847, wenn ich mich nicht irre, dann in Berlin von einem Herrn Galle entdeckt.
Die Entdeckung des Uranus durch die Herschels hat ja dann auch zur Gründung einer Organisation geführt, der ich wirklich den Preis für den besten Namen einer Organisation geben möchte, nämlich der sogenannten Himmelspolizei. Kannst du uns da mehr von erzählen?
Ja, ich muss dich da kurz korrigieren. Also es war nicht wirklich die Uranus-Entdeckung, die zu dieser Organisation führte, sondern eher diese Frage, was ist jetzt auf Position 3 von diesem Titus-Bode-Gesetz? Ich habe ja gesagt, da ist ja dieses X noch und die Vermutung, da könnte wirklich was sein. Auch Kepler hat übrigens da schon was vermutet, fast 70 Jahre bevor dieses Titus-Bode-Gesetz formuliert wurde. Und diese Himmelspolizei hat sich dann formiert, fast 20 Jahre nach oder genau 20 Jahre nach der Entdeckung des Uranus von einem Herrn Zach, Franz Xaver von Zach, hatte die Idee, der hat sich dort mit ein paar weiteren Astronomen, ich glaube in Lilienthal, getroffen. Lilienthal, wenn ich richtig informiert bin, in Norddeutschland und hat sich dort getroffen und die haben dann ein bisschen gesprochen und haben gesagt, hey, was können wir jetzt machen? Da muss ja irgendetwas sein und sollen wir diesen Planeten X auf der Position 3 des Titus-Bode-Gesetzes jetzt nicht einmal mal suchen. Und diese Astronomen, das waren 5 weitere Astronomen, die waren relativ begeistert von der Idee und dann war aber die Frage, wie machen wir das jetzt? Und die Idee war einfach, dass man den Himmel, den Nachthimmel in 24 Sektionen, Planck-Quadrate, quasi einteilt und jeder Astronom, man lud dann noch 18 weitere Astronomen ein, also man waren 24 Astronomen insgesamt, 24 Astronome, jeder bekam einen dieser 24 Planck-Quadrate und die haben dann Nacht für Nacht akribisch diese Planck-Quadrate, diese ihnen zugeteilten Planck-Quadrate durchstöbert. Der Name Himmelspolizei dürfte eher bisschen selbstironisch gemeint waren, weil das war einfach, einerseits haben sie sich den Himmel angeschaut, andererseits, glaube ich, ging es auch wirklich darum, dass es die Idee war, diese akribischen Kontrolle und Überwachung von Planquadraten.
Und die Himmelspolizei wird fündig, sie findet ihre Verdächtigte.
Ja, und sie findet den auch relativ schnell. Das geht relativ flott. Eigentlich hat man diesen Planeten X auf Position 3 schon Anfang 1801 gefunden. Das war ein italienischer Astronom namens Giuseppe Piazzi. Der war auch Teil dieser Himmelspolizei, die ja verschiedene Stationen überall in Europa hatte. Er saß halt in Italien, in Palermo, und er hat Ceres beobachtet. Allerdings dann, was auch manchmal passiert, aus den Augen wieder verloren. Und dann hat diese Himmelspolizei mit Hilfe wiederum von mathematischer Kalkulation eines Mannes namens Carl Friedrich Gauss. Man kennt ihn vielleicht als großen Mathematiker. Das war er auch, aber er hat seine Mathematik auch der Astronomie zur Verfügung gestellt. Und mit der konnten sie dann Ceres wiederentdecken. Also das war dann der Name, den man ihm dann später gab, diesem Planeten, in Anführungszeichen, auf N3. Und den konnte man dann relativ schnell dann zum Glück wiederentdecken aufgrund dieser Berechnungen. Und es war dann auch wieder das Gleiche quasi wie bei den Herschels. Man observiert einen Planeten oder man observiert ein Himmelsobjekt und sagt, okay, das könnte ein Planet sein. Man teilt es mit und die astronomische Gemeinschaft, in dem Fall die Himmelspolizei, schaut nach, ist das überhaupt überprüfbar? Und stimmt das auch? Oder ist das jetzt, ist dem da irgendetwas vor die Linse gekommen, das dort nicht sein sollte?
Diese Entdeckung hat aber auch schnell Wasser im Wein, denn man findet auf Position 3 von Titus Bode nicht nur Ceres, sondern man findet ja immer mehr, was ähnlich groß ist, und merkt, da ist ja nicht mal ein Planet, in Anführungszeichen wieder, da ist ja ganz viel.
Genau, also man findet 1801 Ceres, 1802 folgt dann Pallas, 1804 dann Juno und 1807 dann Vesta, also die vier größten Objekte in diesem, was man dann erst fast 40 Jahre später als solchen entdeckten Asteroidengürtel findet. Also das sind Ceres, Pallas, Juno und Vesta sind die vier größten heute Zwergplaneten, teilweise auch Asteroiden, in diesem Asteroidengürtel. Und ja, das geht relativ schnell Schlag auf Schlag. Und man fängt dann auch an, zu sich zu fragen, okay, A, wie kann das sein? Und B, gibt es da noch mehr? Allerdings flacht dann diese Entdeckungen zwischen Mars und Jupiter auch kurz dann ab. Und dann erst ab den 1840ern entdeckt man dann immer mehr Objekte in diesem Asteroidengürtel und stellt dann auch dann 1850 fest, da ist extrem viel und das ist eigentlich ein Gürtel von Asteroiden, von Gesteinsbrocken, von Planeten. Ich nutze hier auch noch den Begriff des Planeten, darauf können wir jetzt ja gleich eingehen, warum. Und ja, man muss sich dann auch zwangsläufig mit dieser Frage beschäftigen, wie kann man jetzt all diese Objekte, diese Hunderten von Objekten, die wir hier finden im Asteroidengürtel, wie kann man die jetzt auch besser klassifizieren, damit wir jetzt nicht ein haltloses Durcheinander an Planeten haben?
Du hast es erwähnt, man macht sich zunehmend Gedanken darüber, Kategorien zu bilden, die man für sinnvoll hält, und es wirkt irgendwann nicht mehr sinnvoll, ein gutes Dutzend Planeten im Weltall rumfliegen zu haben.
Genau, also es gibt eigentlich dieser Begriff des Planeten, der ist ja heute sehr klar definiert, der ist halt um 1800, als diese Himmelspolizei agierte, noch gar nicht geschärft, noch überhaupt nicht in irgendeiner Form konkretisiert. Das liegt aber auch daran, man brauchte es auch einfach überhaupt nicht, weil man hatte jetzt halt 6, 7 Planeten mit Uranus, und was sollen wir uns da jetzt großartig Gedanken drüber machen, wie die definieren? Die kreisen halt um die Sonne herum, dann haben sie Trabanten. Manche haben auch gar keine Trabanten, die kreisen auch nochmal um sie herum. Und man hat dann auch gesagt, okay, wir differenzieren jetzt zwischen Hauptplaneten, das sind halt Planeten, und Nebenplaneten, das sind die Trabanten, also die Monde von Planeten. Und man kannte jetzt auch nur eine Handvoll von Monden. Also es gab da jetzt gar keine großartige Problematik. Okay, und dann entdeckt man halt da noch 4 weitere Planeten zwischen Jupiter und Mars. So what? Damit kommen wir dann klar. Und dann kommt dann 1847 Neptun als 13. Planet. Also Neptun galt wirklich als 13. Planet und nicht als Planet 8. Und dann aber kommt das Problem auf mit den ganzen Asteroiden, die man dann findet zwischen Jupiter und Mars. Die Zahl wächst auf über 300 bis 1890. Manche davon sind wirklich nur so kleine Brocken, so quasi Getrümmer, das da rumfliegt. Aber andere Sachen, die sind auch etwas, die schauen halt aus wie Planeten, zwar sehr, sehr kleine Planeten, aber trotzdem verhalten die sich ganz genauso wie andere größere Planeten wie Jupiter. Die kreisen halt um die Sonne herum. Manche haben davon sogar kleine Trabanten, die sie anziehen. Es gibt, man weiß heute sogar, dass es dort Asteroiden gibt, der hat ein eigenes Ringsystem wie der Saturn. Das wurde erst sehr kürzlich entdeckt. Und da war dann die Frage, okay, wir können jetzt nicht 300 Planeten haben in unserem Sonnensystem. Das ist irgendwie, müssen wir das schon kategorisieren und differenzieren. Zumal dann ab 1891 kam dann auch noch die Astrofotografie dazu. Da hat allein der Mann, der die Astrofotografie genutzt hat, um den Asteroidengürtel zu erkunden, hat allein 250 neue Asteroiden dort gefunden. Das ist Wahnsinn. Und dann kam dann auf die Idee, okay, wir müssen jetzt irgendwelche Kategorien schaffen, um das zu differenzieren. Und dann werden halt diese vier großen Planeten zu Asteroiden deklariert. Also dann machen wir aus Ceres, Juno, Vesta und Pallas, machen wir jetzt Asteroiden, um das alles etwas kompakter zu haben und zu sagen, okay, wir haben hier zwischen Mars und Jupiter haben wir vor allem Asteroiden, Debris aus der frühen Phase unseres Sonnensystems. Es geht einfach nur darum, um Kategorisierungen und Übersicht zu schaffen.
Das ist ja auch ein Problem, was uns später noch mit dem Pluto beschäftigen wird. Wir gehen trotzdem weiter chronologisch vor und man hat sich angeschaut, nicht nur der Uranus hat sich wegen Neptun komisch verhalten, auch Merkur war nicht immer ganz genau da, wo man sich's ausgerechnet hat. Und auch da hat man gedacht, da müsste ja noch irgendwo ein Planet rumschwirren.
Genau, also wir haben einerseits ist Uranus ein kleiner Anarchist, aber auch Merkur ist ein Anarchist. Allerdings aus ein paar anderen Gründen als der Uranus. Also Uranus hat so eine Abweichung seiner eigenen Bahn. Ich glaube, 10% konnte man zumindest mit der Mathematik um 1800 konnte man die nicht berechnen. Und bei Merkur ist aber ein ganz anderes Problem. Und zwar die sogenannte Periheldrehung. Perihel ist der sonnennächste Punkt und der ist laut Newton unbeweglich. Das heißt, jeder Planet hat immer an derselben Stelle seinen sonnennächsten Punkt. Also wir kennen das ja auch. Also Planeten sind ja nicht, die bewegen sich ja nicht kreisförmig in einer perfekten Kreis um die Sonne herum, sondern eher in Ellipsen. Es liegt auch daran, dass immer wieder Gravitation von anderen Objekten auf einen Planeten wirken. Und deswegen gibt es einen sonnennächsten Punkt, das Perihel, und einen sonnenfernsten Punkt, das ist das sogenannte Aphel. Und dieser Perihel muss halt unbeweglich sein. Der ist es allerdings bei Merkur nicht. Und Merkur hat immer wieder eine andere sogenannte Periheldrehung. Und das wusste man schon ab 1859. Der bekannte Le Verrier, also der mathematische Entdecker von Neptun sozusagen, der hat schon erkannt, dass da eine gestörte Periheldrehung des Merkurs ist. Und da war dann die Frage, wie kann dies sein? Und man hatte jetzt bei Uranus gesagt, okay, Uranus, das könnte sein aufgrund der Gravitationskraft eines anderen großen Objektes jenseits von Uranus, dass die Schwerkraft dieses Objektes auf Uranus einwirkt und deswegen diese 10% Verschiebung seiner eigenen Bahn verursacht. Und was passierte? Man hat 1847 Neptun entdeckt und konnte damit erklären, super, wir hatten recht, unsere Theorie, die Gravitation eines Planeten Xs stört die Bahn dieses einen Planeten. Also warum sollte das nicht auch noch ein zweites Mal probieren, funktionieren? Und deswegen dachte man sich bei Merkur, okay, vielleicht ist da ja auch noch ein Planet in dessen Umlaufbahn um die Sonne, den wir einfach nicht kennen. Und den nannte man schon gleich mal vorsorglich Vulkan. Also hatte noch nichts mit Star Trek zu tun und dem Planeten Vulkan, sondern der nahm diese Entwicklung ein bisschen vorweg. Das Problem beim Merkur. Merkur ist sehr nah an der Sonne dran. Das heißt, und wenn wir von uns aus gesehen Richtung Merkur schauen, dann sehen wir den entweder nicht, weil er von der Sonne verdeckt ist, oder wir sehen ihn, wenn er vor der Sonne hin und her schwirrt. Also so einen Sonnentransit macht. Und das heißt, man kann bei einem weiteren Planeten, hypothetischen Planeten, wenn der sich wirklich innerhalb der Bahn von Merkur bewegen sollte, müsste man den sehr, sehr schnell entdecken können, aufgrund der Tatsache, dass auch der einen Sonnentransit durchführen muss. Also der deckt dann quasi die Sonne ganz kurz ab. Die Zuhörer können ja mal schauen, googeln Venustransit und wie das vor der Sonne sich abspielt. Ist dann so ein kleiner schwarzer Punkt, der einmal kurz die Sonne streift. Und so kann man sich das bei Merkur auch vorstellen, nur sehr, sehr, sehr viel kleiner. Und so ein kleiner Planet wie Vulkan würde auch sehr schnell auffallen. Er fiel aber nicht auf. Deswegen konnte man schnell davon ausgehen, dass diese Hypothese falsch ist und es andere Erklärungen für das anarchistische Verhalten des Merkurs geben muss.
Wie lange hat man denn da rumgerätselt, bis man dann auf die richtige Lösung kam?
Das kann man relativ genau sagen, weil die Lösung kam dann mit Einsteins Veröffentlichung der allgemeinen Relativitätstheorie. Also man kann sagen, 60 Jahre, nicht ganz.
Und ich glaube, weil das hier ein Geschichtspodcast ist und nicht jeder vertiefte Kenntnisse der Relativitätstheorie hat, wäre super, wenn du erklärst, warum man mit Einstein erklären konnte, warum Merkur, um es mit deinen Worten mal zu sagen, ein kleiner Anarchist ist.
Ja, und ich hoffe, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen mir verzeihen, ich bin auch Historikerin und keine Physikerin. Man kann jetzt eigentlich nur verlieren. Aber ich versuche es sehr einfach zu erklären, und zwar in den Worten, wie ich es mir auch immer erkläre. Also ich muss jetzt nochmal zurückgehen zu diesem Weltbild, von dem wir ja schon gesprochen haben im 18. Jahrhundert. Also das Weltbild der Astronomie und wie man sich das Universum vorstellte, basierte vor allen Dingen auf Newton, und Newtons Universum ist flach und flexibel wie ein Brett. Also flach und starr. Und wenn du jetzt zum Beispiel, du stellst jetzt ein Brett vor, das liegt auf zwei Pöllern, und du legst jetzt eine Kugel drauf. Von mir aus auch eine massive Kugel. Was passiert? Nichts. Das Brett wird es halten. Also das Brett ist zu schwach. Wir gehen jetzt davon aus, das Brett ist stark genug. Es hält so eine massive Kugel. Das ist Newtons Universum. Flach, flexibel wie ein Brett. Das Universum, das Einstein allerdings postulierte mit seiner Relativitätstheorie, mit der allgemeinen Relativitätstheorie, ist eher vergleichbar mit einem gespannten Bettlaken. Also du nimmst Bettlaken und spannst es. Und egal wie straff du es spannst, sobald du dort eine Kugel drauflegst, egal wie schwer oder leicht sie sein wird, es wird eine kleine Kuhle, also eine kleine Krümmung dieses Lakens stattfinden. Ich hoffe, das ist soweit logisch.
Ich finde es nachvollziehbar. Also je schwerer etwas ist, desto krummer ist der Raum drumherum.
Genau, also es ist quasi diese klassische Theorie der Raumzeitkrümmung. Das Bettlaken stellt halt diese Raumzeitkrümmung da. Und jetzt muss man sich überlegen, wir haben jetzt dieses Bettlaken und jetzt legen wir so etwas Massives dort rein wie eine Sonne. Also die Sonne ist ja extremst massiv. Selbst Jupiter, der ja schon sehr massiv ist, der ist gegen die Sonne ein kleines Lichtlein. Und dann schaust du das und du legst dann so etwas Massives rein wie die Sonne. Und was passiert? Die Raumzeit um diese Sonne herum aufgrund der Gravitation und der Masse der Sonne wird gekrümmt. Das Bettlaken geht ganz tief an dieser Stelle. Und alles, was jetzt in diesem näheren Umkreis dieses Bettlakens ist, wird dort mit hineingezogen. Und du hast dann jetzt eine kleine Kugel, die rollt jetzt um diese Kuhle immer wieder herum und die wird immer wieder abgeweicht. Vor allen Dingen, und jetzt funktioniert dieses Beispiel nicht mehr 100%, sie rollt jetzt so eine kleine Kugel, die um diesen Schwerpunkt innerhalb dieses gekrümmten Bettlakens immer wieder herumkreist, wird jetzt allerdings immer wieder auch abgelenkt durch andere Gravitationsfaktoren, die auf den einwirken. Und dadurch entsteht bei Merkur diese Periheldrehung, die einfach vor Einstein nicht erklärbar war. Und somit konnte eigentlich Einstein relativ schnell dank des Merkurs belegen, dass seine Relativitätstheorie nicht nur eine Theorie ist, sondern tatsächlich stimmt, weil er konnte damit mathematisch schnell sagen, hey, ich kann das jetzt mathematisch belegen, wann diese nächste Periheldrehung von Merkur sein wird. Und das passte einfach mathematisch.
Das heißt, man konnte Vulkan nicht finden, aber man konnte ihn mathematisch in die Nicht-Existenz verweisen.
Genau. Ich meine, man konnte ihn schon vorab widerlegen, weil, wie gesagt, etwas, das von unserer Perspektive aus vor der Sonne rumkreist, das sehen wir relativ schnell. Also das ist eigentlich jetzt nicht so das große Problem. Und es brauchte dann aber diese physikalische und mathematische Überlegung der Relativitätstheorie, der allgemeinen Relativitätstheorie und der Raumzeitkrümmung und dass Objekte und Licht abgelenkt werden können, um die Periheldrehung und diese laut den newtonschen Gesetzen nicht erklärbare Laufbahn des Merkurs zu erklären.
Gehorcht denn Neptun der Titus-Bode-Reihe oder hat man dann da gemerkt, dass dieses vermeintliche Gesetz gar kein Gesetz ist?
Nein, Neptun gehorcht nicht oder passt nicht in die Titus-Bode-Reihe rein und damit konnte man eigentlich auch schon fast diese Titus-Bode-Reihe kübeln. Um das auf gut Deutsch zu sagen, das war wirklich reiner Zufall, dass das sich mehr oder minder aufging. Also Saturn hat schon so eine Abweichung von fast 5%, aber Neptun passt 0,0 in diese Titus-Bode-Reihe rein. Pluto passt dann wieder später ein bisschen hinein. Dann der nächste Kleinplanet, Zwergplanet Eris, der dann 2003 entdeckt wird, passt dann auch schon fast nicht mehr hinein. Der hat dann schon eine zweistellige Abweichung. Also es ist mehr oder minder wirklich Zufall, dass das halbwegs funktioniert hat. Aber heute ist die eigentlich als mathematisches Modell komplett irrelevant. Das ist eher so eine historisch nette Geschichte und auch für die Wissenschaftsgeschichte eigentlich interessant, aufgrund der Tatsache, wie man sich das Universum vorgestellt hat und wie man auch methodisch gearbeitet hat um 1800 und auch wie man diese Titus-Bode-Reihe auch diskutiert hat, die war ja auch schon damals kontrovers. Aber Neptun passte nicht hinein und damit war dann auch klar, man braucht andere Modelle und Ideen, um Planetenpositionen vorherzusagen.
Alles, was wir bis jetzt besprochen haben, also Uranus, die Himmelspolizei, die Suche nach Neptun, die Suche nach Vulkan, das ist alles sehr Europa-basiert. Bei Pluto wird das anders. Wie kommt es dazu, dass nun nicht mehr Europa, sondern bald Amerika führend wird in der astronomischen Forschung nach neuen Himmelskörpern?
Es war jetzt mit Pluto 1930, wird der entdeckt. Ich glaube, es liegt einfach daran, einerseits hatten die Amerikaner sehr leistungsstarke Observatorien. Sie haben auch entsprechend Räume, wo auch der Nachthimmel noch dunkel ist. Man braucht ja, um astronomische Forschung betreiben zu können, muss man die Observatorien auch irgendwo aufbauen, wo es wirklich dunkel ist in der Nacht. Wir haben ja schon im 19. Jahrhundert zunehmend das Problem mit der Elektrisierung der Städte in der Nacht und auch Ausleuchtung der Städte in der Nacht oder generell von Ortschaften, das Problem der sogenannten Lichtverschmutzung, die auch heute immer ein immer größer werdenderes Problem darstellt. Man konnte nicht mehr Observatorien innerhalb der Stadt bauen. Also wir haben jetzt zum Beispiel in Wien, wo ich lebe, wir haben die Urania-Sternwarte, die ist mitten in der Stadt, die kann man heute kaum gebrauchen. Wir haben dann noch die Kufner-Sternwarte, die ist schon am Rande der Stadt. Und wenn man sich das mal anschaut, wie der Nachthimmel bei der Urania-Sternwarte anschaut und bei der Kufner-Sternwarte, das ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Aber es ist trotzdem schwierig mit Observatorien in Ortsnähe, wo künstliche Lichtquellen sind, leistungsstarke Beobachtungen zu betreiben. Und Amerika hat halt die Möglichkeit, noch Observatorien irgendwo aufzubauen, wo es diese dunklen Orte noch gibt. Es gibt ja auch ein großes auf Hawaii. Es gibt auch in Südamerika viele leistungsstarke Observatorien, auch wenn die immer mehr bedroht werden durch Lichtverschmutzung in der Nähe. Also das würde ich jetzt als einen Grund nehmen und dann natürlich war auch Amerika wirklich leistungsstark schon, wenn es darum geht, um die Beobachtung des Nachthimmels, Astrofotografie. Da waren übrigens auch sehr viele Frauen dabei, diese Fotografien auszuwerten und Glück spielt halt auch immer eine Rolle bei der ganzen Geschichte und es war halt in dem Fall auch tatsächlich Glück, dass man Pluto entdecken konnte 1930 von einem Mann namens Client Tombo, der das halt dann auf Fotografien entdecken konnte, dass dort sich auch etwas bewegt. Und wenn man sich diese Fotografien anschaut, das schaut aus, wenn ich das jetzt vergleichen darf, als hätte man sehr viel Fliegendreck auf einer Platte. Also Es ist sehr schmutzig, es sind so kleine Punkte und er sieht halt, da ist ein Punkt, der bewegt sich halt dadurch und er konnte ausschließen, dass es Fliegendreck war und konnte dann auch schnell sehen, okay, das ist jetzt ein weiterer Planet.
Also das Grundprinzip ist das eines Daumenkinos. Man hat mehrere dieser Aufnahmen, man schaut die nacheinander an und dann sieht man, irgendwas bewegt sich schneller, als es ein normaler Stern tun sollte.
Ja, genau. Also Sterne kann man immer relativ schnell ausschließen, weil sie einfach statisch sind, auch zum Punkt ihres nächsten Sternes. Also man hat ja diese Sternbilder, wenn man sich zum Beispiel jetzt das Sternbild des Orions anschaut, da ist ja dieser charakteristische Gürtel, das sind drei Sterne nebeneinander auf gleicher Höhe und die bewegen sich halt über den Nachthimmel konstant miteinander. Vielleicht auch noch einen kleinen Exkurs zum Thema Sternbilder und Horoskope. Also Horoskope sind ja auch nichts anderes ursprünglich gewesen als Sternenkarten, die zur Orientierung dienten. Und auch diese Himmelspolizei arbeitet mit Sternbildern, um sich einfach am Nachthimmel orientieren zu können und zu wissen, wo ist da jetzt etwas? Wo sind die Planeten? Durch welches Sternbild wandern sie? Also Sternbilder haben eigentlich überhaupt nichts mit dieser ganzen esoterischen Astrologie zu tun, sondern gehen wirklich darauf zurück, dass man eine Orientierung am Nachthimmel haben möchte. Und es ist auch wirklich, wenn man sich bisschen damit beschäftigt, dass man dann sagt, okay, Jupiter taucht heute Abend in der Nähe dieses Orion-Gürtels auf, dann weiß man ungefähr, wonach man schauen kann. Und das ist wirklich einfacher, dann sich daran zu orientieren, wenn man jetzt keine detaillierte Sternkarte zur Hand hat. Oder vielleicht heute hat man das ja alles auf dem Smartphone, hat man ja schon wunderbare kleine Planetarien dabei, wenn man das jetzt auch nicht zur Hand hat.
Über das 20. und ins 21. Jahrhundert hinein wird das mit Pluto passieren, was wir vorhin schon mit Ceres, Pallas, Juno, Vesta hatten. Man findet in der Ecke, wo Pluto unterwegs ist, noch ganz viele andere Dinge, die so groß wie Pluto sind, teilweise sogar größer. Und wieder steht man vor dem Problem, sollen wir jetzt ein Sonnensystem haben mit Dutzenden Planeten?
Genau, also man entdeckt Pluto 1930, der auch schnell übrigens zu diesem amerikanischen Planeten wird, also der erste nicht-europäisch entdeckte Planet. Und dann ist das halt jetzt erstmal so. Und dann kommt da erstmal für fast 50 Jahre Ruhe ein in der Entdeckung oder weiteren Erforschungen unseres eigenen Sonnensystems. In den 1970er Jahren schickt man dann Voyager 1 und 2 los, die machen die wunderbaren Aufnahmen von unseren Planeten. Sie kommen allerdings nicht an Pluto heran. Das dauert bis 2015, bis wir die ersten detaillierten Fotos von Pluto und seinem wunderschönen Herzen haben. Das macht ihn ja auch nochmal so sympathisch, diese optische Erscheinung von Pluto. Allerdings dann 1980 kommt dann langsam ein bisschen Unruhe wieder rein, weil ein Mann namens Fernandez stellt eine Hypothese auf. Und es ist wirklich nur ein theoretisches Postulat, das darauf aufbaut, auf einem Postulat von einem gewissen Kuiper, der zwischen den 1950er und 1970er Jahren so ein bisschen mit dem Gedanken spielt, könnte jetzt noch etwas hinter Pluto sein. Und der Fernandez stellt dann 1980 die Hypothese rauf, ja, da könnte tatsächlich etwas sein. Da könnten vielleicht tatsächlich noch kleinere Objekte jenseits von Pluto sein. Und das ist aber nur eine Hypothese, man weiß es nicht. Die Teleskope zu der damaligen Zeit erlauben uns das nicht, dass wir das bestätigen können. Und mathematisch haben wir jetzt auch nichts zur Hand, mit deren Hilfe wir irgendwelche Objekte weiterhin berechnen könnten. Also wir brauchen, wenn wir in der Astronomie sind, das ist übrigens schon seit dem 18. Jahrhundert so, entweder hat man eine mathematische Kalkulation, auf die dann Astronomie beruht, oder man hat eine Beobachtung des Sternenhimmels. Aber in dem Fall hatten wir halt beides nichts. Das ist wirklich eine reine Hypothese. Und dann passiert aber etwas zu ungefähr der gleichen Zeit. 2 Jahre zuvor, bevor Fernandez diese Hypothese aufstellt, entdeckt man bei Pluto noch etwas. Und zwar Charon oder Chiron. Ich weiß nicht 100%, wie man das ausspricht. 1978 wird der entdeckt. Es braucht auch ein bisschen, bis man den bestätigen kann. Der kriegt nämlich seine Bezeichnung erst fast 10 Jahre später, weil es ist wirklich schwierig, so einen kleinen Mond, der extrem weit von uns entfernt ist, mit den damaligen technischen Möglichkeiten regelmäßig zu beobachten. Das ist ja schon bei Pluto sehr, sehr schwierig. Und das dauert halt bei Charon auch noch etwas. Und das ist halt dann, der wird dann als Mond von Pluto bezeichnet. Eigentlich heute, glaube ich, gelten die beiden als Doppelzwergplanetsystem oder so, weil er nicht wirklich viel, viel kleiner ist als Pluto. Und er kriegt seine Bezeichnung erst 1985, 86. Und da kommt dann, das befeuert dann aber auch weiterhin diese Idee, hey, da könnte doch vielleicht noch etwas dahinter sein. Und noch mehr wird diese Idee davon befeuert, dass wir immer noch nicht wissen, warum Neptuns Umlaufbahn so gestört ist.
Wissen wir nicht?
Nein, wir wissen es nicht, bis heute nicht 100%. Außer ich irre mich jetzt gerade sehr groß, aber das werden uns dann die Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich sagen. Aber es gibt dann schon wieder diese Idee, da könnte ein Planet sein. Da könnte ein Planet X, was diesmal auch wirklich wunderbar passt, weil X römisch 10. Wir haben 9 Planeten um 1990. Da könnte vielleicht dann tatsächlich was sein. Und man fängt dann an, diese Region um Pluto herum und jenseits von Pluto weiter zu beobachten. Das muss man sich vorstellen, das ist echt mühsam zu der damaligen Zeit. Das ist heute auch nicht unbedingt leicht, weil man braucht sehr, sehr leistungsstarke Observatorien. Man muss in einem, die müssen möglichst in einem sehr, sehr dunklen Ort aufgestellt sein und sie müssen halt konstant die gleichen Planquadraten wie schon bei der Himmelspolizei. Das ist jetzt nichts großartig anderes, was da gemacht wird. Konstant jeden Abend observieren. Und das kostet Geld. Ich glaube, das habt ihr auch in der Folge über Neptun besprochen, dass da einfach ein großes Risiko dabei war. Also man muss diese Observatorien, die Astronomen fahren da jetzt nicht mehr selbst hin und schauen da durch das Rohr, sondern die sitzen daheim an ihren jeweiligen Universitäten und die mieten sich diese leistungsstarken Observatorien für diese Beobachtung. Und A, kostet es Geld. Und B, es gibt jetzt nicht so viele Observatorien, die das können. Also da gibt es nicht mal eine Handvoll. Und da Geld zu bekommen, dass man nach irgendwelchen spekulativen Objekten jenseits des Plutos schaut und das auch noch über einen längeren Zeitraum, ist mit einem sehr, sehr großen Risiko verbunden gewesen in den 1990er Jahren, weil man es einfach nicht gewusst hat, dass da wirklich noch was sein könnte. Und das kam dann erst nach und nach, hat man dann wirklich was, kleinere Objekte dann doch gefunden dort. Und dann waren auch die Geldgeber, die Förderstellen, wir hängen ja auch alle ab von Fördergeldern und Drittmitteln, waren dann bereit zu sagen, okay, wir investieren da was hinein. Und es war dann erst 2003, dass da plötzlich so eine Planetenjagd aufkam.
Ich möchte jetzt gegen Ende das Ganze noch so ein bisschen auf eine Metaebene heben, weil du hast ja gesagt, du bist in der Wissenschaftsgeschichte unterwegs und diese ganze Sache mit dem Planeten zeigt ja wunderbar, Wissen und so Kategorien sind ja etwas, das wir uns ausdenken. Es gibt ja keinen naturwissenschaftlichen Grund, dass Planeten eine bestimmte Größe haben. Es gibt ja da wahrscheinlich mit jedem einzelnen Durchmesser irgendwo im Weltall einen Planeten oder einen Körper. Und ob wir das jetzt Planet oder Zwergplanet oder Asteroid nennen, das ist ja dann doch etwas, was in unserem Kopf und nicht im Universum entsteht.
Ja, also es ist, glaube ich, den jeweiligen Himmelsobjekten wurscht, wie wir sie bezeichnen. Wir haben dann ja 2003, wird dann ja Eris entdeckt durch Mark Brown, einen kalifornischen Astronom. Der hat übrigens ein sehr gutes Buch dazu geschrieben, ein populärwissenschaftliches, das sich wunderbar lesen lässt, wo er das auch wunderbar erklärt, welche Rolle diese Kategorisierungen spielen. Und er entdeckt Eris und dann noch weitere kleinere Objekte in diesem Kuipergürtel. Und Eris ist fast so groß wie Pluto. Man dachte kurz, er könnte sogar größer sein, aber er war fast so groß wie Pluto. Und dann war auch dann die Frage, okay, könnte es jetzt sein, dass wir noch mehr Objekte finden und dass wir dann vielleicht auch sogar noch Objekte finden, die größer sind als Pluto. Und wir können dann ja jetzt nicht wiederum Dutzende von Planeten im Sonnensystem haben. Weil welchen Sinn macht es denn? Das macht ja das alles extremst unübersichtlich. Und genauso wie in anderen wissenschaftlichen Disziplinen hängt auch in der Astronomie und in der Wissensproduktion in der Astronomie vieles davon ab, dass wir vernünftige Kategorisierungen haben, mit denen wir arbeiten können. Also jetzt bin Historikerin, aber mit denen die Astronomen arbeiten können. Und deswegen hat dann die internationale Astronomische Gesellschaft 2006 sich auf neue Definitionen von Planeten geeinigt. Und Pluto samt Eris und Co. wurden zu Zwergplaneten degradiert. Man könnte jetzt sagen, der Begriff Zwergplanet ist vielleicht nicht 100% glücklich gewählt. Kann auch Kleinstplanet sagen, hört man auch öfters. Ceres und Co., also die vier größeren Objekte im Asteroidengürtel, die wurden wieder aufgewertet von Asteroiden zu Zwergplaneten sozusagen. Aber ja, es ist etwas, das in unseren Köpfen vorgeht. Also wir hatten da in Amerika, gab es auch riesige Proteste gegen die Degradierung sozusagen, es ist ja keine Degradierung ist, von Pluto zu einem Zwergplaneten, weil das war der amerikanische Planet. Und das war dann schon etwas, das nationalen Stellenwert hat. Und seine Degradierung zum Zwergplaneten war jetzt etwas, das die amerikanische Gesellschaft nicht positiv aufnahm. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, dem Objekt selbst ist es wurscht. Und ich glaube, wenn wir uns schon dafür demonstrieren, dass ein Planet oder ein Zwergplanet jenseits des Neptuns, also extrem weit weg, wie wir den bezeichnen und ob das dessen Gefühle vielleicht verletzen könnte oder nicht, sollten wir vielleicht auch eher schauen, was wir mit unserem eigenen heimischen Planeten hier anstellen und uns vielleicht um den besser kümmern.
Aber auch da gibt es ja bestimmt ganz, ganz viele Beispiele, wo wir Wissen, das wir haben, das wir generieren, in Kategorien einordnen, die, na, und da sind wir wieder bei den dutzenden Planeten, sich vielleicht irgendwann als obsolet ergeben.
Ja, natürlich. Also ein Fakt oder eine wissenschaftliche Tatsache kann immer widerlegt werden. Also Dinge, die wir heute als Tatsache ansehen, wir müssen immer davon ausgehen, dass das irgendwann widerlegt wird oder weiter verfeinert wird und so weiter und so fort. Und es macht auch gute Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler aus, dass sie wissen, dass das passieren könnte bei ihren eigenen wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass da irgendwann mal jemand kommt, der sagen wird, hey, 100% recht hattest du dort nicht. Und das ist auch der Kern von Wissenschaft. Und das ist auch wichtig, dass das so ist. Das heißt jetzt nicht, dass Wissenschaft immer falsch ist oder nicht recht ist oder dass jemand, der kein Wissenschaftler ist und daheim dann auf Social Media sagt, okay, das stimmt nicht, weil ich glaub nicht so, dass das so ist, dass diese Person unbedingt recht hat. Sondern wie in der Wissenschaft arbeitet man ja doch klar mit spezifischen Methoden, die im Fall der Astronomie um 1800 sich langsam etablierten. Also ganz wichtig ist, dass Ergebnisse reproduzierbar sind. In unserem Fall war das, dass man das Ergebnis, ich sehe einen Planeten, sieht das jetzt auch die andere wissenschaftliche Community, sehen die das auch, können die das bestätigen? Das ist reproduzierbares Wissen. Können die das auch mit der Methode X, die ich angewandt habe und den dazu zur Verfügung stellenden Hilfsmitteln, in dem Fall Teleskope mit der Schärfe XY, können die den ganzen Versuchsaufbau, den ich hier gemacht habe bei der Beobachtung des Nachthimmels, können die das auch reproduzieren? Also in der Forschung geht man da schon mit spezifischen Methoden vor, die auch den ganzen Kern ausmachen und auch seriöse wissenschaftliche Arbeit und Wissensproduktion bestimmen. Also das ist leider etwas, das, glaube ich, auch der Allgemeinheit oft verschlossen ist. Und auch oft auch abstrakt, weil man gerade in der Astronomie auch oft mit sehr komplexen physikalischen Modellen arbeitet.
Wir haben jetzt über die Vergangenheit gesprochen, wir waren in der Gegenwart und du hast ihn auch schon angesprochen, den ominösen Planeten X. Gibt es da Kandidaten, gibt es da Methoden? Wie schauen wir gerade jetzt danach, damit wir in Zukunft vielleicht noch einen weiteren Planeten entdecken, der unsere Wissenskategorien dann nochmal durcheinander wirft?
Ja, die Astronomie sucht weiterhin. Also wir sind jetzt 2006, Pluto wurde der Planetenstatus aberkannt. Wir haben jetzt seitdem nur noch 8 Planeten, also Planet X ist jetzt wirklich Planet unbekannt und wir suchen jetzt nach Planet 9. Wir haben ja immer noch die Frage, kann es wirklich sein, dass Neptun vielleicht von einem riesigen, massiven Objekt jenseits von Pluto, jenseits des Kuipergürtels abgelenkt wird? Das muss ein riesengroßer Planet sein. Dann ist, und es gibt die Hypothesen, es gibt verschiedene Hypothesen dazu, dass der tatsächlich existiert. Mike Brown, also derjenige, der mit durch seine Forschungen des Kuipergürtels Pluto degradiert hat. Er nennt sich selbst teilweise sehr selbstironisch Pluto-Killer, sagte 2016, dass er davon ausgeht, dass es diesen Planeten X zu 90% gibt. Und er hat jetzt auch die Tage, also es ist jetzt sehr tagesaktuell, hat er bekannt gegeben, dass er, glaube ich, mit einem Observatorium, dem NSF Del Vera Sea Rubin Observatory, zusammenarbeiten wird. Ein extrem leistungsstarkes Observatorium, das versuchen wird, diesen Planeten X zu finden. Sie sagen, die Chance ist bei 70-80%. Es gibt aber auch wiederum mathematische Berechnungen, wo dieser Planet X sein könnte, seine Umlaufbahn, welche Größe der haben muss. Also wir arbeiten weiterhin mit diesen mathematischen Modellen ganz, ganz ähnlich zu den Astronomen vor 200 Jahren. Und wir werden sehen, ob es was gibt oder nicht. Es gibt aber auch Astronomen, die sagen, der ist einfach nichts mehr da draußen. Zumindest in unserem Sonnensystem. Aber wir müssen gespannt sein. Es ist aber auch so, dass man eigentlich auch bis in die 2000er Jahre gesagt hat, ob es jetzt Exoplaneten gibt. Das wissen wir nicht. Sollen wir da jetzt Geld investieren? Dann plötzlich war jede Meldung eines Exoplaneten ein großer Zeitungsbeitrag wert. Heute berichten wir, glaube ich, nicht einmal mehr darüber, wenn wir erdähnliche Exoplaneten finden, weil einfach die Zahl so, so groß ist. Also desto besser der technische Fortschritt hier sein wird, desto wahrscheinlicher wird werden, ob wir den finden können oder halt auch nicht finden können. Es ist auch oft die Frage, warum haben wir den noch nicht gefunden? Die Sache ist die, dass ein Objekt, das so, so weit weg ist von der Sonne, nicht mehr sehr viel Licht reflektiert. Also sämtliche Himmelsobjekte, die wir sehen innerhalb unseres Sonnensystems, sind keine Lichtquellen, sondern reflektieren nur Licht von der Sonne. Also wir wissen ja, bei Mond, unser Mond reflektiert nur das Sonnenlicht. Das Gleiche gilt auch für andere Planeten und Himmelsobjekte in unserem Sonnensystem. Jetzt haben wir aber ein Objekt, das so weit weg ist, dass es kaum noch Sonnenlicht aufnehmen dürfte und daher wird es auch nicht sehr viel Sonnenlicht reflektieren. Wir können auch nicht mit Transiten arbeiten, also wir können jetzt nicht warten, bis der jetzt irgendwann mal vor der Sonne entlang wandert. Und das ist halt eines der großen Probleme, warum wir ihn auch aktuell noch nicht gefunden haben.
Die von dir erwähnten Exoplaneten, fällt mir gerade so auf, sind ja auch ein wunderbarer Punkt, wo man merkt, dass so Wissenskategorien auseinandergehen. Wir haben ja bei uns im Sonnensystem schön geordnet. Die ersten vier Planeten sind diese kleinen Steinsbrocken. Die letzten vier sind diese großen Gasplaneten. Und dann schaut man auf Exoplaneten und auf einmal findet man sowas wie Hot Jupiters, also Jupiter und noch größere Planeten, Gasplaneten, die so nah an der Sonne sind, an ihrer Sonne sind, dass sie in ein paar Tagen herumfliegen. Und sowas hatten wir bei uns ja gar nicht. Also auch da, je länger man hinschaut, desto mehr merkt man, da gibt's ganz viel, das haben wir hier bei uns gar nicht. Und wir müssen immer wieder über diese Kategorien nachdenken und sie anpassen.
Ja, genau. Das wird, also wenn man über Exoplaneten spricht, da gibt es ja ganz andere Kategorien. Es gibt ja diese Supererden, es gibt diese Super-Jupiters. Ich meine, Jupiter an sich ist ja schon eine Superkategorie für sich, aber und auch Planeten, die einfach auch unser ganzes physikalisches Verständnis nochmal hinterfragen. Weil, wie du jetzt sagtest, so ein Super-Jupiter, der da so nah an seiner Sonne entlang rast, das dürfte es eigentlich überhaupt nicht geben. Also man fragt sich dann auch teilweise, muss dieser Planet nicht eigentlich auch auseinandergerissen werden durch die ganzen Kräfte, die auf den einwirken? Und das wird recht spannend werden in Zukunft, wenn wir hier einen technischen Fortschritt noch weiter haben und es noch besser erforschen können, wie auch unser aktueller Wissensstand da noch mehr gefragt wird, dass wir den weiter verfeinern, dass wir weiter bessere Theorien, bessere physikalische Modelle aufbauen, um hier Erklärungen zu finden, wie diverse Dinge hier einfach möglich sind.
Das Problem bei diesen Exoplaneten, den Hot Jupiters, und jetzt kommt auch raus, dass nicht nur du die einzige Historikerin bist, die sich für Astronomie interessiert, geht mir ganz genauso. Diese Hot Jupiters, die kann man ja gut sehen mit den Methoden, die man hatte, mit dieser Transitmethode, auch mit diesem, dass der Planet an seinem Stern wackelt oder mit der Rot-Blau-Verschiebung, die finden kann. Also was wir wissen, was wir sehen, hängt ja auch ganz hart davon ab, wie wir hinschauen oder hinschauen können überhaupt.
Genau, und das ist eigentlich generell einer der Grundpfeiler überhaupt von Erkennen und Wissenschaftstheorie. Ich kann nur das erkennen, von dem ich weiß, dass es existieren könnte. Also wenn ich in einer Welt aufwachse, in der ich glaube, wie es jetzt im Mittelalter war, alles ist entdeckt, da gibt es nicht viel mehr zu sehen und ich schaue auf den Nachthimmel, da werde ich nicht viel entdecken können. Und es braucht dann irgendwo Anstöße und schrittweise Momente, die dahin gehen, dass man sagt, okay, da könnte noch was sein, da könnte noch etwas zu entdecken geben. Und vielleicht schauen wir doch nochmal neu hin. Vielleicht brauchen wir einfach neue Modelle und vielleicht bewegt sich ja doch dort nicht nur die Erde, um eine Anekdote von Galileo zu zitieren, die er nie gesagt hat, sondern vielleicht bewegt sich da sogar noch mehr in unserem eigenen Sonnensystem, vielleicht bewegt sich da noch mehr in unserem eigenen, in unserem Universum. Und das ist recht spannend. Und wie gesagt, Entdecken basiert auf Vorkenntnisse und die braucht es. Und es braucht weiterhin wissenschaftliche Pioniere, die auch den Mut haben zu sagen, okay, vielleicht bezeichnet man uns als Spinner. Also die Himmelspolizei wurde auch ein bisschen komisch angeschaut. Wahrscheinlich auch Herschel vielleicht. Auch die ganzen Astrobiologen, die waren auch, bis vor 20 Jahren hat man die eher als ein bisschen verrückt angesehen. Und heute ist das eine komplett akzeptierte und quasi im Establishment angekommene Disziplin innerhalb der Astronomie und auch innerhalb der Biologie, dass man fragt, okay, gibt es da wirklich zumindest einfache Formen von Leben draußen, außerhalb unseres Planeten?
Und wenn wir lange genug und genau genug hinschauen, finden wir ja vielleicht sogar was.
Ja, also es ist wahrscheinlich auch hier nur eine Frage der Zeit, bis wir zumindest in unserem eigenen Sonnensystem etwas finden könnten, das Leben oder zumindest Spuren von Leben enthalten könnten. Sei es jetzt ausgestorbenes Leben, also der Mars ist da jetzt ein Hotspot, aber auch Jupiters Monde sind da ja Hotspots. Und sollten wir irgendwann mal Möglichkeiten finden, auch, ich meine, man hat ja schon ein paar Ideen dazu entwickelt, Leben auf Exoplaneten zu entdecken oder bestimmen zu können, dann wird das auch höchstwahrscheinlich irgendwann mal passieren. Also es ist die Forschung, dass wir der einzige Planet sind, der Lebensform produzieren kann, ist, glaube ich, ja. Ich glaube, das ist jetzt nicht 100% haltbar, aber es ist halt nach wie vor eine Hypothese, die man noch nicht bestätigen kann. Fun Fact als Randnotiz, wenn wir das 18. Jahrhundert sprechen, im 18. Jahrhundert war man übrigens davon überzeugt, dass es Leben innerhalb unseres Sonnensystems auf anderen Planeten gibt. Also dass es Marsianer gibt, dass es Leben auf der Venus gibt, vielleicht sogar Vulkanier auf dem ominösen Planeten Vulkan. Das ist dann erst dann mit der näheren Erforschung des Universums und auch mit der näheren Erforschung des Monds dann ab dem Ende des 19. Jahrhunderts wurde das dann widerlegt.
Und auch da sind wir wieder beim Hinschauen. Wenn man eben in einem Teleskop hinschaut, das fast aber nicht ganz geeignet ist, sieht man eben Schifffahrtskanäle auf dem Mars.
Ja, man sieht vieles auf dem Mars. Also es gibt ja auch das Mars-Gesicht, eine Gesteinsformation, die so ausschaut, als sei das ein Gesicht. Da gibt es so eine schöne Akte X-Folge hinzu. Also jetzt kommt ein bisschen der Geek raus neben dem Nerd, dass dieses Gesicht einen Raumfahrer verfolgt hat. Und ich glaube, sogar Spekulanten haben gesagt, das ist ein Beweis, da gibt es Leben drauf. Aber es ist alles reine Verschwörungstheorien. Hundertprozentigen Nachweis haben wir noch nicht. Aber da, wo Wasser ist, ist eigentlich nie ein schlechter Ort zu schauen. Und Wasser kommt ja, wie wir jetzt wissen, in unserem Sonnensystem recht häufig vor und im Universum noch häufiger. Musik.